Liebe Zuhörerinnen, Stefan Behrens und ich, Thomas Wagner, wir begrüßen Sie recht herzlich zum PropTechs Podcast.
Worüber sprechen wir heute?
Thema heute ist Paragraph 6a des Grunderwerbsteuergesetzes. Darin geregelt ist die Grunderwerbsteuervergünstigung bei Umstrukturierungen im Konzern, die sogenannte kleine grunderwerbsteuerrechtliche Konzernklausel. Wir blicken zurück auf die 7 BFH-Urteile aus dem August 2019 und sprechen dann über das aktuelle erstinstanzliche Urteil des FG Düsseldorf vom 20. Mai 2020, gegen das die Finanzverwaltung Revision zum BFH eingelegt hat, dort anhängig unter dem Aktenzeichen 2R13 aus 20.
Stefan, wir sprechen heute also über § 6a Grunderwerbsteuergesetz und aktuelle Rechtsprechung dazu. Kannst du bitte die Grundzüge von Paragraph 6a in der gebotenen Kürze erläutern?
Ja, wie gesagt, 6a ist eine sogenannte kleine Konzernklausel. Es geht um die Befreiung von auf Grundstücke bezogenen Rechtsträgerwechseln zwischen verbundenen Unternehmen. Allerdings nicht das, woran man zunächst denkt, Grundstücksverkäufe im Konzern. Es sind nur die sogenannten Ergänzungstatbestände, also Auslösung von Grunderwerbsteuer durch Anteilsgeschäfte im Konzern, Übertragung der Verwertungsbefugnis und aus dem § 1 Absatz 1 nur die Nummer 3, nämlich Übergang des Eigentums ohne vorausgegangenes verpflichtendes Rechtsgeschäft oder Auflassung begünstigungsfähig. Die Regelung § 1 Absatz 1 Nummer 3 ist ja die Grundlage dafür, dass bei der übertragenden Umwandlung, wenn der übertragende Rechtsträger selbst inländische Grundstücke hat, Grunderwerbsteuer anfällt. So begünstigungsfähig sind die genannten Tatbestände, aber nur dann, wenn sie durch Umwandlungen, und zwar übertragende Umwandlungen, durch Einbringungen oder durch andere Erwerbsvorgänge auf gesellschaftsvertraglicher Grundlage verwirklicht werden. Und dann die maßgebende Einschränkung, diese Vergünstigung kann nur dann zur Anwendung kommen, wenn die Umwandlung, und ich nehme jetzt die Umwandlung als den Fall, über den wir heute sprechen und ignoriere im folgenden Einbringungen und anderen Erwerbsvorgang auf gesellschaftsvertraglicher Grundlage, wenn die Umwandlung zwischen einem herrschenden Unternehmen und einer abhängigen Gesellschaft oder von mehreren vom selben herrschenden Unternehmen abhängigen Gesellschaften verwirklicht wird. Und die Definition ist wichtig. Was ist eine abhängige Gesellschaft? Das ist eine solche Gesellschaft, an der ein herrschendes Unternehmen 5 Jahre vor Eintragung der Umwandlung und 5 Jahre nach Eintragung der Umwandlung unmittelbar und oder mittelbar zumindest 95% beteiligt gewesen ist und beteiligt bleibt.
Man kann also vereinfacht sagen, man braucht einen Umwandlungsvorgang oder einen sonstigen Vorgang auf gesellschaftsvertraglicher Grundlage, infolgedessen das Grundstück bewegt wird. Man braucht mindestens das herrschende Unternehmen und die abhängige Gesellschaft. Und die müssen über Beteiligungsverhältnisse von 95% in einer 5-jährigen Vor- und einer 5-jährigen Nachbehaltensfrist verbunden sein. So kann man es, glaube ich, vereinfacht sagen, richtig?
Richtig.
So, die Grundzüge haben wir jetzt gerade erklärt. Jetzt waren die ersten Fälle zu dieser kleinen Konzernklausel nach § 6a beim BFH anhängig und haben auch ein paar Schleifen gedreht, weil zwischendurch auch beihilferechtliche Themen eine Rolle gespielt haben. Aber im August kam es dann zur Entscheidung in ganzen 7 Fällen. Stefan, kannst du einmal kurz erläutern, welche Fragestellungen dabei vom BFH behandelt wurden?
Zum einen die Frage, was die Unternehmereigenschaft ausmacht, um herrschendes Unternehmen sein zu können. Und zum anderen die Frage, wie die 5-Jahresfristen zu verstehen sind, ob sie in allen Fällen sowohl vorgelagert als auch nachgelagert eingehalten sein müssen, was ja bedeuten würde, dass ein erheblicher Teil der im Satz 1 von § 6a als begünstigungsfähig genannten Umwandlungen dann doch wieder aus dem Anwendungsbereich des 6a herausfallen würde.
Gut, also um diese beiden Fragen Unternehmereigenschaft und diese Fragen, wie ist das mit den Fristen in den Fällen, wo es nicht erfüllt werden kann, was eben streitgegenständlich plus indirekt wurde dann auch entschieden, zu den Erlassen, die die Finanzverwaltung zu dieser Vorschrift gegeben hat, worin ja diese Verbunddefinition ist. Aber wir gehen jetzt vielleicht im Detail auf diese drei Fragen nacheinander ein. Stefan, kommen wir also zu den drei Fragen und dabei zuerst zu der Frage des herrschenden Unternehmens. Wer kann ein solches herrschendes Unternehmen sein? Braucht man dazu die Unternehmereigenschaft? Stefan, wie sieht das aus?
Die Finanzverwaltung hatte in den Erlassen die Auffassung vertreten, dass herrschendes Unternehmen nur sein könne, wer umsatzsteuerrechtlich Unternehmer ist. Und in den zweiten Erlassen vom 19.06.2012 war das nur dahingehend erweitert worden, dass die umsatzsteuerrechtliche Organgesellschaftseigenschaft unschädlich ist für die Anwendung des 6a. Der BfH hat demgegenüber ja im August 2019 eigentlich schon im EuGH-Vorlagebeschluss von Ende Mai 2017 entschieden, dass es auf die umsatzsteuerrechtliche Unternehmereigenschaft nicht ankommt, sondern es ausreicht, wenn der Rechtsträger, um dessen Einordnung als herrschendes Unternehmen es geht, wirtschaftlich tätig ist, wobei wirtschaftliche Tätigkeit dann angenommen wird, wenn sich dieser Rechtsträger, der potenziell herrschendes Unternehmen ist, über die Beteiligung an der abhängigen Gesellschaft am Markt beteiligt.
Gut, so viel zur Unternehmereigenschaft oder auch Nicht-Unternehmereigenschaft, die erforderlich ist, um herrschendes Unternehmen zu sein. Jetzt kommen wir zur nächsten Frage, nämlich den 5-Jahresfristen, also 5 Jahre Vorbehaltensfrist und 5 Jahre Nachbehaltensfrist. Wie waren da die Gedanken des BfH jedenfalls zu den Fällen, wo man diese Fristen vielleicht gar nicht erfüllen kann, weil sie aufgrund der Rechtstechnik der Umwandlung gar nicht eingehalten werden können? Also die Fälle der möglichen teleologischen Reduktion. Stefan, was hat der BfH dazu gesagt?
Zum einen hat er leider gesagt, dass die Fristen nicht grundstücksbezogen, sondern beteiligungsbezogen auszulegen sind. Was bedeutet in den nachlaufenden 5 Jahren, dass wenn die an der Umwandlung beteiligte abhängige Gesellschaft das Grundstück verkauft, trotzdem die 5-Jahresfrist eingehalten werden muss, das herrschende Unternehmen also möglicherweise die Beteiligung durchhalten muss, bis die 5 Jahre abgelaufen sind, selbst wenn wirtschaftlich das Halten der Beteiligung überhaupt keinen Sinn mehr macht. Eingeschränkt hat der BfH die Regelung zu den 5-Jahresfristen in Satz 4 von 6a nur insoweit, als die 5-Jahresfristen nicht zu wahren sind, wenn die Rechtstechnik des Umwandlungsgesetzes die Einhaltung der 5-Jahresfrist verunmöglicht. Beispiel Verschmelzung der Tochtergesellschaft auf die Muttergesellschaft. Nach Eintragung dieser Verschmelzung kann die Muttergesellschaft die Beteiligung an der Tochtergesellschaft aufgrund der Rechtstechnik des Umwandlungsgesetzes nicht mehr weiterhalten. Insoweit kommt es auf die nachgelagerte 5-Jahresfrist nicht an. Eine zweite große Fallgruppe, Spaltungen zur Neugründung. Da entsteht der aufnehmende Rechtsträger ja erst im Zuge der Eintragung der Spaltung im Handelsregister. Da kann die vorgelagerte 5-Jahresfrist kraft Rechtstechnik des Umwandlungsgesetzes nicht gewahrt werden. Und wenn kraft Rechtstechnik eine der Fristen nicht gewahrt werden kann, dann soll es darauf auch nicht ankommen, 6a also dennoch anwendbar sein.
Ja, also vereinfacht gesprochen kann man sagen, in den Fällen, in denen beispielsweise aufgrund einer Verschmelzung die Beteiligung per se untergeht, ja, und damit die Nachbehaltungsfrist nicht mehr erfüllbar ist, dann braucht man sie auch nicht mehr erfüllen, weil es schlichtweg nicht geht. Und das Gleiche gilt auch mit Blick auf eine Vorbehaltensfrist in Fällen der Umwandlung zur Neugründung, weil da ja die Beteiligung sozusagen erst entsteht, ne, und dementsprechend auch keine Vorbehaltensfrist erfüllt werden kann. Richtig?
Ja, richtig. Also die Auslegung von 6a Satz 4, 5-Jahresfristen als Missbrauchsvermeidungsvorschriften, die ist nach meinem Dafürhalten abgelehnt worden, was sehr schade ist und ja zu diesen Komplikationen führt, Beteiligungen halten zu müssen, in denen gar keine Grundstücke mehr drin sind. Aber das ist jetzt Rechtspraxis, weil der BfH so entschieden hat.
Stefan, jetzt zum dritten großen Komplex der BfH-Urteile. Und zwar, da kommen wir auf eine kreative Schöpfung der Finanzverwaltung. Nämlich die Finanzverwaltung hatte sich in den Erlassen ja den Begriff des Verbundes ausgedacht. Was im Kern dazu führt, dass wenn man aus einem herrschenden Unternehmen heraus beispielsweise ausgliedert oder abspaltet und deswegen erst sozusagen von einer Beteiligungsebene auf zwei Beteiligungsebenen kommt, also vorerst nur die Mutter da und dann sind Mutter und Tochter da, dann sollte das eine sogenannte Neugründung des Verbundes sein. Das sollte nicht begünstigt sein. Und umgekehrt hatte die Finanzverwaltung auch gesagt, wenn ein Verbund beendet wird, beispielsweise weil die Tochter auf die Mutter verschmolzen wird, dann wird von 2 auf 1 verkürzt und dann wird der Verbund beendigt und das soll auch nicht begünstigt sein. Nur im Umkehrschluss hieß das dann, man muss von 2 auf 3 gehen oder von 3 auf 2, dann war es auch nach Sicht der Finanzverwaltung in Ordnung. Die Ausführungen des BFH an dieser Stelle, wie sehen die aus? Was hat der BFH an dieser Stelle gesagt?
Ja, da folgt der BFH der meines Erachtens überwiegenden Meinung im Schrifttum. Der Verbundbegriff hat keine Grundlage im Gesetz. Das ist kein Tatbestandsmerkmal von 6a Grunderwerbsteuergesetz. Und deshalb hat der BFH den Verbundbegriff und die daraus von der Finanzverwaltung in den Erlassen abgeleiteten Rechtsfolgen als nicht rechtmäßig zurückgewiesen.
Das heißt an dieser Stelle, und das ist vielleicht auch schon ein Ausblick auf die kommenden Erlasse, wird man wohl davon ausgehen können, dass dieser Verbundbegriff jedenfalls in der Schärfe, wie er bisher verwendet wird, keinen Bestand haben wird, richtig?
Richtig.
Stefan, die BFH-Rechtsprechung haben wir jetzt in den wesentlichen Aspekten abgearbeitet. Jetzt kommen wir zum neuen Urteil des FG Düsseldorf. Stefan, in dem Urteil des FG Düsseldorf, um welchen Fall geht es da?
Es geht um die Anwendung von 6a in Beteiligungsketten. Wenn ich den Sachverhalt des FG Düsseldorf etwas vereinfache, dann geht es um den Fall, dass eine Muttergesellschaft in Höhe von mindestens 95% an einer Tochtergesellschaft beteiligt ist und die Tochtergesellschaft ihrerseits in Höhe von mindestens 95% an einer Enkelin und die Enkelgesellschaft, zu deren Vermögen gehört ein inländisches Grundstück. Also die Enkelin ist Grundstückseigentümerin im einfachsten Fall. Und nun wird die Enkelin auf die Tochtergesellschaft verschmolzen. Das Grundstück geht von der Enkelin auf die Tochter über. Es fällt Grunderwerbsteuer nach § 1 Absatz 1 Nummer 3 Grunderwerbsteuergesetz an. Und die Frage ist, unter welchen Voraussetzungen § 6a mit Blick auf die nachlaufende 5-Jahres-Frist anwendbar ist und aufrechterhalten werden kann. Die Frage, welcher Rechtsträger muss hier seine mindestens 95%ige Beteiligung an der Verschmelzung beteiligten Gesellschaft mindestens 5 Jahre lang aufrechterhalten.
Ja, also im Kern ist die Frage dann in dieser dreigliedrigen Struktur mit Mutter, Tochter, Enkel. Enkel wird auf Tochter verschmolzen. Die Frage ist dann, wer ist eigentlich das herrschende Unternehmen? Ist es die Mutter oder ist es die Tochter? Zutreffend?
Zutreffend.
Und was hat das FG Düsseldorf in diesem Kontext nun entschieden?
Das Finanzgericht Düsseldorf hat sich gegen die Verwaltungsansicht gestellt. Die Finanzverwaltung, die möchte den obersten Rechtsträger in solchen Beteiligungsketten als das herrschende Unternehmen ansehen. In der beschriebenen, vereinfachenden dreigliedrigen Beteiligungskette, also die Muttergesellschaft. Was die Folge hat, dass wenn die Muttergesellschaft, und so war ja der Fall, vor Ablauf der nachgelagerten 5 Jahre ihre Beteiligung an der Tochtergesellschaft auf unter 95% verringert, die Vergünstigung nach § 6a Grunderwerbsteuergesetz rückwirkend entfällt. Das FG Düsseldorf vertritt aber die Meinung, dass man im Nachhinein schauen kann, ob es ein herrschendes Unternehmen gibt, das die 5-Jahresfristen während der gesamten Zeit eingehalten hat, so nach BFH-Rechtsprechung erforderlich. Das FG Düsseldorf stellt also darauf ab, ob entweder die Mutter oder die Tochter die Anforderungen des 6a im Nachhinein erfüllt hat. Und weil ja hier die Tochter selbst die Beteiligung an der Enkelin nach Eintragung der Verschmelzung nicht weiter halten kann, würde das FG Düsseldorf hier sagen, Die Mutter ist nicht zwingend das herrschende Unternehmen. Ich kann auch auf die Tochter schauen. Die Tochter musste keine nachgelagerte 5-Jahresfrist wahren. Deshalb fällt 6a Grunderwerbsteuergesetz nicht rückwirkend weg.
Gut, also für mich übersetzt heißt das, die Finanzverwaltung sagt in den Erlassen, wenn wir eine mehrstufige Struktur haben und überall sind Unternehmer, dann müssen wir bis ganz nach oben schauen, mit der Konsequenz, dass maximal viele Nachbehaltungsfristen zu beobachten sind oder zu überwachen sind. Und das FG Düsseldorf kommt zu dem Ergebnis, nein, man hat eigentlich die Flexibilität zu sagen, man schaut beispielsweise auf die Mutter oder nur auf die Tochter, in jedem Fall nur so weit, wie es erforderlich ist. Wobei ein wichtiger Zeitpunkt, Stefan, ist ja auch die Frage, wann muss ich eigentlich bestimmen, wer das herrschende Unternehmen ist? Muss ich das schon im Zeitpunkt des Umwandlungsvorganges machen? Oder kann ich auch ex post sagen, ich hätte lieber die Mutter oder die Tochter gehabt? Stefan, wie ist das?
Die Finanzverwaltung hatte die Auffassung vertreten, man muss auf den Zeitpunkt der Eintragung der Umwandlung festlegen, welcher Rechtsträger das herrschende Unternehmen ist. Und dieses herrschende Unternehmen, das muss seine unmittelbare und oder mittelbare Beteiligung in Höhe von 95% an der abhängigen Gesellschaft 5 Jahre lang nach Eintragung der Umwandlung durchhalten, wobei allerdings Beteiligungskettenverkürzungen oder Verlängerungen unschädlich sind. Das hatte die Finanzverwaltung in Textziffer 4 der Erlasse 19.06.2012 ausdrücklich gesagt. Aber man muss sich auf den Eintragungszeitpunkt auf den obersten Rechtsträger konzentrieren. Der oberste Rechtsträger hat die nachgelagerte 5-Jahresfrist zu wahren. Und das war schon in der Literatur als nicht rechtmäßig kritisiert worden. Und das Finanzgericht Düsseldorf schließt sich dem an, gestützt auf den Wortlaut des 6a, der ja nur verlangt, dass irgendein herrschendes Unternehmen an der Umwandlung beteiligt ist. Und so kann man im Zeitpunkt Eintragung der Umwandlung offen lassen, ob hier die Mutter- oder die Tochtergesellschaft das relevante herrschende Unternehmen sein soll. Wenn also die Mutter ihre Beteiligung an der Tochter auf unter 95% verringert, dann kann man sagen, hier die Tochter, die ist das herrschende Unternehmen und 6a bleibt erhalten. Wenn die Tochter ihre Beteiligung in einer vierstufigen Abwandlung, die Tochter ihre Beteiligung an der aufnehmenden Enkelin, in dem Fall war also die grundbesitzende Urenkelin auf die Enkelin verschmolzen worden, auf die Mutter überträgt, dann könnte man auch sagen, der oberste Rechtsträger ist das herrschende Unternehmen, weil der oberste Rechtsträger hat ja dann während der gesamten 5 Jahre nach Eintragung der Verschmelzung der Urenkelin auf die Enkelin eine unmittelbare und oder mittelbare Beteiligung durchgehend gehalten in Höhe von 95%.
Ja, man kann also zusammenfassend sagen, man kann nach Auffassung des FG Düsseldorf rückblickend bestimmen, ja, und man würde in den Fällen, in denen jetzt zu weit oben in der Beteiligungskette beispielsweise Verkäufe an Externe stattfinden, so weit runtergehen, wie es erforderlich ist, um jedenfalls in dem sozusagen kleinen Teilkonzern die Fristen zu haben. Aber es kann auch sinnvoll sein, für die Bestimmung des herrschenden Unternehmens weiter nach oben zu gehen, weil wenn man die relevanten Beteiligungen beispielsweise jetzt innerhalb des Konzernes überträgt, ja, dann würde man eben möglichst weit nach oben gehen, weil man dann ja sagen könnte, man ist innerhalb des Konzernes geblieben und hat die 95% durchgängig in der Nachbehaltungsfrist auch gehabt. Ne, Stefan, so ist die Sichtweise, richtig?
Ja, so sehe ich das auch.
Liebe Zuhörer, zum Schluss möchten wir noch auf eine verfahrensrechtliche Besonderheit eingehen, die sich auch aus dem FG Düsseldorf-Fall ergibt. Und das behandeln wir noch in 3 Unterfragen. Die Unterfrage A an dieser Stelle ist, Stefan, was passiert verfahrensrechtlich bei einem Verstoß gegen die Nachbehaltensfrist?
Ja, der Verstoß gegen die Nachbehaltensfrist wird als sogenanntes rückwirkendes Ereignis im Sinne von § 175 Absatz 1 Nummer 2 AO angesehen, also sowohl von der Finanzverwaltung in den Erlassen, aber auch, ich glaube, einhellig die Literatur. Und das Vorliegen eines rückwirkenden Ereignisses bedeutet ja, dass die Voraussetzungen des 6a dann nicht mehr gegeben sind und dass der Bescheid, der zunächst 6a angewandt und die Befreiung gewährt hat, geändert werden kann. Der Paragraph 175 Absatz 1 Nummer 2 ist ja eine Änderungsbefugnis für die Finanzverwaltung, den die Befreiung nach 6a zuerst gewährenden Bescheid zu ändern und die Befreiung nach 6a zurückzunehmen.
Und jetzt zum nächsten verfahrensrechtlichen Aspekt, Frage B. Stefan, der Fall beim FG Düsseldorf, wie war der denn im Hinblick auf diese Qualifikation als rückwirkendes Ereignis gelagert? Wie war der Fall?
Ja, die Besonderheit besteht darin, dass es hier um Feststellungsbescheide ging. Nach § 17 Absatz 3 Nummer 1 ist im Falle von Grunderwerbsteuervorgängen durch Umwandlungen eine gesonderte Feststellung erforderlich. Die Besteuerungsgrundlagen werden gesondert festgestellt, wenn Finanzamtsbezirk, Geschäftsleitungsort der Gesellschaft und Belegenheitsort der Grundstücke auseinanderfallen. Und bei der gesonderten Feststellung müssen ja all die Besteuerungsgrundlagen gesondert festgestellt werden, die die Folgefinanzämter benötigen, um die Folgebescheide, das heißt die Grunderwerbsteuerbescheide, richtig erlassen zu können. Und die Frage, die sich hier stellt, ist, ob auf Grundlage der Verwaltungsansicht der oberste Rechtsträger in der Beteiligungskette, den das Finanzamt als das eine herrschende Unternehmen angesehen hat, auch tatsächlich als das eine herrschende Unternehmen in dem Feststellungsbescheid gesondert festgestellt war.
Stefan, und was bedeutet das ganz konkret?
Ja, es bedeutet, dass man sich in diesen Fällen, wo es gesonderte Feststellungsbescheide gibt, den gesonderten Feststellungsbescheid über die Gewährung des 6a genau anschauen muss, ob dort der Rechtsträger, der herrschendes Unternehmen ist, beziehungsweise von der Finanzverwaltung als herrschendes Unternehmen im konkreten Fall angesehen worden ist, ob dieses herrschende Unternehmen auch tatsächlich als solches gesondert festgestellt worden ist. Weil wenn in unserem Fall des FG Düsseldorf die Muttergesellschaft dort nicht als das herrschende Unternehmen gesondert festgestellt worden wäre, dann geht die Änderungsbefugnis nach § 175 Absatz 1 Nummer 2 der Abgabenordnung ins Leere, weil es ja dann an einer Feststellung einer Besteuerungsgrundlage, die sich dann nachträglich rückwirkend ändert, fehlt. Das heißt, wenn man in einem solchen Fall einen Feststellungsbescheid hat, der das herrschende Unternehmen gar nicht definiert im Sinne einer gesonderten Feststellung, dann kann die Nichtwahrung der nachgelagerten 5-Jahresfrist keine Änderungsbefugnis des Finanzamts nach § 175 Absatz 1 Nummer 2 AO zur Folge haben. Es wird sehr spannend sein, ob der BFH auf diesen Aspekt eingeht. In der Sachverhaltsdarstellung des FG Düsseldorf, also im Tatbestand des Urteils des FG Düsseldorf, sind da keine genauen Angaben gemacht worden, wie genau der Feststellungsbescheid nach § 17 Absatz 3 aussah.
Also, es ist mithin in diesen Fällen, wenn man sie in der Praxis hat, nicht nur wichtig, die materiellen Voraussetzungen zu testen, sondern auch diesen verfahrensrechtlichen Aspekt im Blick zu haben. Stefan, ich danke dir ganz herzlich für die Erläuterung. Ich habe wie immer viel gelernt. Mir hat es Freude gemacht. Liebe Zuhörer, wir hören uns hoffentlich dann im nächsten Podcast wieder. Vielen Dank und vielen Dank für die Aufmerksamkeit. Alles Gute.